Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Denkst du, dass du anfällig bist für Täuschung? Ich glaube, dass die meisten Leute tatsächlich von uns denken, das passiert mir nicht. Also die Sache mit dem Enkelkindertrick, ja. Ich weiß nicht, andere Leute fallen da drauf rein, wenn irgendwelche Betrüger anrufen, aber ich nicht. Ungefähr vor einem Dreivierteljahr war ich auf einer Dienstreise unterwegs und habe dann abends, als alles zu Ende war, noch so ein bisschen Nachrichten geguckt. Und da, wo ich die Nachrichten immer gucke, ist, weil ich zu geizig bin, ein Abonnement zu bezahlen, wird immer Werbung eingeblendet. Und ich ignoriere das normalerweise immer ganz smart. Ich habe noch nie irgendwas gekauft aufgrund einer Werbung. Aber plötzlich erschien da eine Werbung für Pyjamas. Und ich habe gedacht, ach, das könnte meiner Frau gefallen und mir auch. Lass den Hörer verstehen. Und habe einfach mal so ein bisschen geguckt, was es da so im Angebot gibt und was man da so eventuell bestellen kann. Und habe mir die Webseite auch ganz so ein bisschen kritisch beäugt. Und im Abendgottesdienst würde man da so sagen, das sah alles ganz legit aus. Also das war alles perfekt, da gab es also im perfekten Deutsch Geschäftsbedingungen, Widerrufsbelehrung, Datenschutz, war alles wunderbar. Also habe ich mir gedacht, ja, wo ich nicht so sicher war mit der Größe, bestellst du einfach mal 2, 3 Exemplare so von jeder Größe so 3 oder 4. Und weil kann man ja alles wunderbar wieder zurückschicken. Naja, und jedenfalls irgendwann mal rief mich jemand vom Hauptpostamt in Frankfurt an und fragte mich, wie ich denn so gedenke, die vielen Zollgebühren zu bezahlen. Und ich habe gedacht, ich bezahle doch keine Zollgebühren, für was denn, ja? Und doch, ja, sie haben was bestellt und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was ich bestellt habe, um Zollgebühren zu bestellen. Und dann habe ich so mal gefragt, was ist es denn eigentlich, was soll denn in der Sendung eigentlich drin sein? Pyjamas, ja. Man hat mich ohne zu wissen, ja, einen Direktimport aus Shanghai ausgelöst, ja. Und das war halt kein deutscher Händler, sondern das waren halt irgendwelche Leute aus Shanghai, die halt da ihre Ware vertreiben wollen. Im Endeffekt, Schlussum, es ist alles gut gegangen, ja. Also ich habe rechtzeitig gesagt, Widerruf zurückschicken, ja, auf keinen Fall überhaupt an mich ausliefern. Aber ich wurde ein bisschen ausgetrickst. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das passiert jedem von uns mal. Das gehört einfach so zum Leben dazu, dass man bei den kleineren Dingen eben, keine Ahnung, mal hier oder da übers Ohr gehauen wird. Aber man will natürlich vermeiden, dass man nicht bei wirklich großen Dingen oder bei den wichtigen Dingen im Leben hinters Licht geführt wird. Und darum geht es in dem heutigen Bibeltext. Das heißt, wir gehen zusammen bitte zum Wort Gottes im Alten Testament, und zwar zum Buch Josua vom Kapitel 9. Das heißt, wenn ihr eure Bibel mit habt oder eure Handys, könnt ihr die zücken und wir lesen das einfach gemeinsam. Kapitel 9 im Buch Josua vom Vers 1. Und es geschah, als alle Könige hörten, die jenseits des Jordan waren, auf dem Gebirge und der Niederung und der ganzen Küste des großen Meeres in Richtung zum Libanon hin, nämlich die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter, da versammelten sie sich allesamt, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Und an dem Punkt ist es schon mal ganz interessant, ich werde immer mal zwischendurch gleich so ein paar Kommentare geben zum Text, ist, dass es hier diese lange Aufzählung der verschiedenen Itter gibt. Man hätte einfach nur schreiben können, alle Könige waren einmütig und kämpften gegen Israel und Josua. Aber es werden bewusst die ganz verschiedenen Könige aufgezeigt, weil es nämlich exakt die Liste ist, die wir an anderer Stelle schon haben, nämlich im 5. Mose Kapitel 20, Vers 16 bis 18. Da steht nämlich geschrieben, das heißt, wir gehen mal ganz kurz jetzt aus Josua raus, zum 5. Buch Mose. Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen an den Hethitern, an den Amoritern, an den Kananitern, an den Perizzitern, Hevitern und an den Jebusitern, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat, damit sie euch nicht lehren, nach all ihrem Gräuel zu tun, die sie ihren Göttern getan haben und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Das heißt, was wir hier haben, ist eine bewusste Wiederholung und dass man sozusagen das bis auf jedes kleinste Detail, alle Heviter, Jebusiter, Heretiter, Amoriter etc. etc. immer so aufteilt, ist der rhetorische Trick daran zu erinnern, Moment, da war doch was ganz Wichtiges im 5. Buch Mose, mit diesen Völkern soll kein Vertrag gemacht werden, diese Völker sind so böse vor Gott, die sind unerlösbar, den kann man auch nicht mehr helfen. Der einzige Chance ist, und das war der Grund, warum die Israeliten dann unter anderem auch ins Land gegangen sind, ist, sie nicht mehr leben zu lassen. So, das heißt, es ging nicht um einen Genozid in dem Sinne, dass man eine Ethnie ausrottet, sondern es ging darum, eine menschenverachtende, gottabscheuliche Religion und diejenigen, die sie ausübten, zu beseitigen. Aber wir erinnern uns, es geht um diese Leute, bei denen Gott schon mehrmals gesagt hat, schon gleich nach dem Auszug aus Ägypten im 2. Mose und jetzt im 5. Buch Mose, auf keinen Fall einen Bund mit ihnen eingehen, keine Kompromisse machen, sondern bekämpfen. Jetzt gehen wir im Text weiter, zurück zu Josua, Kapitel 9, Vers 3. Da heißt es: Die Bewohner von Gibeon aber hatten gehört, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte. Da handelten sie auch mit List und gingen und sie verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte, zerrissene und geflickte Weinschläuche, sowie abgenutzte, geflickte Schuhe an ihren Füßen und zogen abgenutzte Kleidung an. Und das ganze Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und zu Brotkrumen geworden. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sagten zu ihm und zu den Männern von Israel: Aus einem fernen Land kommen wir, nun denn schließt mit uns einen Bund. Da sagten die Männer von Israel, und das ist ganz interessant, zu den Hevitern. Das heißt, jetzt kommt es schon raus, zumindest wir als Leser verstehen, aha, die Gibeoniter sind eine Untergruppe der Hevitern. Sind eine Untergruppe dieses Volkes, von dem wir eben gerade in den ersten zwei Versen gehört haben. Da sagten die Männer von Israel zu den Hevitern: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, und wie könnte ich da einen Bund mit dir schließen? Sie sagten zu Josua: Deine Knechte sind wir. Und Josua sagte zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sagten zu ihm: Aus einem sehr fernen Land sind deine Knechte gekommen, um des Namen des Herrn deines Gottes willen. Und wir haben die Kunde von ihm vernommen, alles, was er in Ägypten tat, alles, was er bei den Königen der Amoriter tat, die jenseits des Jordan waren, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Basan, der zu Ashtoreth wohnte. Da sagten unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns: Nehmt Wegzehrung mit auf den Weg und geht ihnen entgegen und sagt zu ihnen: Eure Knechte sind wir, nun denn schließt mit uns einen Bund. Da ist unser Brot, noch warm haben wir es zur Wegzehrung aus unseren Häusern mitgenommen am Tag, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und zu Brotkrumen geworden. Und diese Weinschläuche, die neu waren, als wir sie füllten, siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt von dem sehr langen Weg. Da nahmen die Männer, also die Männer Israels, von ihrer Wegzehrung, den Mund des Herrn befragten sie aber nicht. Das heißt, was die Gibeoniter hier gemacht haben, der Text ist ja nicht schwer zu verstehen, ist, anstelle die Israeliten direkt zu konfrontieren, wie die anderen Nationen das gemacht haben, greifen sie zu einer List, um einen Bund mit Israel einzugehen. Und das Interessante ist natürlich, dass Gibeon gar nicht weit weg ist von Ai, also der letzten Stadt, die eben gerade zerstört wurde von Josua, und auch nicht weit weg von Jerusalem, sondern nur 10 Kilometer weiter nördlich. Und das ist eine interessante Tatsache. Man hat 1959 bei Ausgrabungen in der Nähe von Al-Jib, da habe ich euch ja mitgebracht, was man gefunden hat, solche Tonkrüge gefunden, Und auf den Tonkrügen drauf, und die kommt ungefähr aus der Zeit, ein bisschen später, wo wir jetzt reden sozusagen, aber die Zeit des Alten Testamentes, auf diesen Tonkrügen, auf den Henkeln, stehen Gibeon drauf. Das heißt, das war auf der einen Seite eine Bestätigung, dass es tatsächlich die Gibeoniter tatsächlich gegeben hat, dass sie in der Nähe von Israel gelebt haben und dass sie nur etwa 10 Kilometer nordwestlich von Jerusalem gelebt haben. Also habe ich euch auch einfach mal bei Google Maps eingegeben, da ist Jerusalem und der rote Punkt ist Al-Jib. Da hat man diese Tonkrüge gefunden, also wirklich direkt im Kernland von Israel und Teil des Gebietes, was eigentlich Benjamin zugeordnet war. So, natürlich, wie sie die List ausüben, ist, dass sie Vorbereitungen machen, dass sie ihre Wegzehrung, Kleidung, Schuhe, alles sich so anpassen, als wenn sie von ganz weit her kommen. Und Israel durfte Bündnisse mit anderen Nationen eingehen, aber wie wir eben gehört haben, nicht mit diesen Nationen, die zu den kanaanitischen Völkern gehören, die sozusagen da in diesem Land sind. Und das wissen wir unter anderem auch aus 2. Buch Mose, um ein kleines Stück zurückgehen, wo Gott mehrmals gesprochen hat und unter anderem auch hier im Kapitel 34, wo er sagt, beobachte genau, was ich dir heute gebiete. Ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter, da haben wir sie wieder, und die Jebusiter vertreiben. Hüte dich mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu schließen, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollst du ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim ausrotten. Du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Das heißt, der Grund, warum auf keinen Fall ein Bündnis geschlossen war, war einfach, weil Gott wusste, mit der Zeit werden die Israeliten Kompromisse machen, wenn sozusagen der Götzendienst und die andere Religion nebenan existiert. Und die Gibeoniter wussten das scheinbar, das ist auch interessant, sie wussten von den Stipulationen des Alten Testaments, wahrscheinlich, weil Spionage keine neue Erfindung ist. Und solange es den Menschen gibt, ja, gab es schon Spione, die geguckt haben, was glauben die eigentlich, wie denken die eigentlich, was haben die eigentlich vor? Und so schlau, wie die vorgehen und sich verstellen, kann man also durchaus vorstellen, dass die irgendwo an, sagen wir mal, so ein Gesetz von Mose gekommen sind und wussten, was die Israeliten vorhatten, was sie mit ihnen durften und mit ihnen nicht. Und deshalb haben sie sozusagen innerhalb des eigenen Gesetzes oder des Gesetzes der Israeliten eine Liste ausgedacht, wie sie sich übertricksen können und sagen können, wir sind von ganz weit her, weil mit den Nationen könnt ihr ja einen Bund schließen. Das Wort Bund ist übrigens genau dasselbe Wort, was wir auch haben, wenn es um einen Bund geht, den Gott mit Israel schließt. Und in diesem Bund, was hier passiert ist, man hat, und das ist interessant zum Verstehen, was sie nämlich eigentlich wollen und was die anbieten, in einem Bund zwischen Völkern der damaligen Zeit gibt es immer einen Suzerän und einen Vasallen. Also ist der Suzerän, ist es ein französisches Wort, ist der Oberherr, das ist der Seniorpartner. Und dann gibt es den Vasallen, das ist der Juniorpartner in einer Beziehung. Und der Bund, der mosaische Bund zwischen Gott und Israel ist an einen Suzerän-Vasallen-Bund ähnlich. Ja, da gibt es einen Oberherren, das ist in dem Augenblick Gott, das ist Jahwe, der sagt, ich beschütze dich, ich bin für dich da, ich versorge dich mit den Dingen, die du aus deiner eigenen Kraft nicht schaffst. Und als sozusagen Gegenzug verpflichtet sich der Vasall zur Loyalität, zur Ehre, zur Anbetung. Und was die Gibeoniter hier vorschlagen ist, lasst uns einen Bund schließen, ihr seid der Suzerän und wir sind die Vasallen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie angenehm das für die Israeliten geklungen hat, die ein Leben lang Sklaven in Ägypten waren. Also in Ägypten hatten sie ja noch nicht mal Vasallenstatus. In Ägypten waren sie einfach nur irgendwelche Sklaven. Und jetzt sind sie die ehemalige Sklavennation aus Ägypten raus. Und jetzt kommen andere Völker und sagen, Mensch, ihr könntet Suzerän sein. Wir könnten eure Vasallen sein. Da könnte man sich so vorstellen, so. Das, denke ich, sollte man sich auch vorstellen, wie so langsam die Brustkorb etwa so 5 Zentimeter nach oben geht, ja, so, und diese gute ergonomische, physiotherapeutisch vorgeschlagene Körperhaltung eintritt, ja, und man so sagt, boah, Das ist ein Angebot, ja. Und das ist genau, was hier passiert. Ein verlockendes Angebot, was das Ego nach oben hebt. In Vers 7 sind die Israeliten erstmal skeptisch. Josua fragt, Mensch, wer weiß, keine Ahnung, wo ihr her seid. Vielleicht gehört ihr zu den Völkern, mit denen wir keinen Bund schließen dürfen. Und dreimal wiederholen die Gibeoniter, wir könnten eure Vasallen sein, wir könnten eure Diener sein, wir könnten eure Sklaven sein. Die reden so richtig den Honig um den Mund und sagen, könntet ihr euch das vorstellen, wie toll es wäre, wie geehrt ihr sein würdet, endlich mal so zu reden, Status zu erlangen. Ja, und die Israeliten fallen drauf rein. Im Vers 7 haben wir uns schon angeguckt, werden die Gibeoniter das erste Mal als Heviter bezeichnet. Und für den Leser wird natürlich sofort klar, um Gottes Willen, keinen Bund schließen, das ist eine Falle. Und dann wird das trockene Brot vorgelegt. Und im Vers 14 nehmen die Israeliten von dem Proviant und essen den Proviant von den Gesandten. Und entweder ist das schon Teil des Bundesschlusses oder wahrscheinlicher ist, sozusagen, sie prüfen nochmal sozusagen aus ihrer Sicht und sagen, na gut, da gibt uns mal hier so ein olles Snackebrot, so ein olles Stück Wasa und lassen wir mal probieren. Ja, tatsächlich, furztrocken. Ihr müsst tatsächlich von ganz weit her sein. Und dann kommt der Höhepunkt, so das fällt wie, keine Ahnung, so von oben herunter, ganz dramatisch, aber sie befragten den Mund des Herrn nicht. Sie haben Gott nicht gesucht, sondern sie haben sich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Zeig mir her das Stück Wasserbrot, ja, gucke ich, ja. Sondern anstelle Gott zu suchen, haben sie gedacht, kriegen wir irgendwie selber raus. Und dann geht es im Text weiter, vom Vers 15 an. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen. Und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen geschlossen hatten. Also 3 Tage später kommt die Wahrheit raus. Da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Da brachen die Söhne Israels auf und kamen zu ihren Städten am 3. Tag. Ihre Städte waren Gibeon, Kephira, Beerot und Kirjat Jearim. Und die Söhne Israels schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen hatten. Da murrte die ganze Gemeinde über die Fürsten. Und alle Fürsten sagten zu der ganzen Gemeinde, wir haben bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen, wir können sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen nun tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt, um des Eides willen, das wir ihnen geschworen haben. Und die Fürsten sagten, sie sollen am Leben bleiben. Sie werden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde sein, wie die Fürsten ihnen zugesagt hatten. So machte Josua sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn bis zum heutigen Tag an dem Ort, den er erwählen würde. Das heißt, was wir in Vers 15 sehen, dass es eine offizielle Bündniszeremonie gibt. Josua macht Frieden, da kommen 3 Worte vor. Josua macht Frieden, er schließt einen Bund und sie schwören im Namen des Herrn, des Gottes Israels. 3 Tage später kommt die Wahrheit raus, die Gibeoniter leben gleich um die Ecke bewohnen da mindestens 4 Städte. Und ist es natürlich so, heute, glaube ich, müssen wir mal Martin fragen, unseren Rechtsanwalt oder eine unserer Rechtsanwälte in der Gemeinde. Ich glaube, heute könnte man sagen, der Vertrag wurde unter Vortäuschung falscher Tatsachen irgendwie geschlossen und ist damit nicht rechtskräftig. Aber in der damaligen Zeit gab es eben kein Widerrufsrecht von 14 Tagen oder irgend sowas, ja. Sondern die Idee ist, wenn du in einen Bündnisschluss gegangen bist, auch wenn da einer getrickst hat, war der Bündnisschluss valide und war unwiderruflich und konnte nicht zurückgenommen werden. Das Bündnis war für alle Generationen unbrechbar, heilig, weil es vor Jahwe, dem Gott Israels, geschworen ist. Egal wie es zusammengekommen ist. Und in Vers 18 murren jetzt sozusagen die Israeliten gegen die Fürsten, die den Vertrag gemacht haben. Da muss man so ein bisschen fragen, murren die jetzt gerechterweise, weil die echt sagen, Mensch, ihr habt falsch entschieden, aber wahrscheinlich gibt es so ein bisschen eine falsche Motivation, auch gegen Israel. Israel hat sich gehofft, natürlich irgendwo so schnelle Beute zu machen und die sind jetzt irgendwo entfleucht. Und die Leiter Israels machen die Führer machen es in diesem Augenblick richtig. Sie lehren das Volk, Bündnisse zu respektieren. Und damit wird auch im ganzen Buch Josua der Bündnischarakter nach oben gehalten. Nichts steht über dem Bündnis. Wenn ein Bündnis, wenn man ein Berit gemacht hat, ist man dem loyal gegenüber, egal was es einen selber kostet. Und das ist interessant, ist, dass Gott zu diesem Bündnis auch steht. Es gibt später eine Geschichte im 2. Samuel, Kapitel 21, da kommt nämlich raus, dass was Saulus gemacht hat, ist, er hat irgendwann mal in der Rage seiner Wut einfach gedacht, wenn ich die Gibeoniter, das reicht mir jetzt oder so, die sind mir im Weg, und hat mehrere von denen einfach abgeschlachtet. Und infolgedessen kommt eine Hungersnot übers Land. Und sozusagen der Leser soll daran denken, dass es Gott ist, der jetzt eine Strafe für gebrochenes Bündnis bringt. Und es ist David, der versucht, das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, Kompensation zu machen. Keine nette Geschichte. Aber jedenfalls das Ende ist, oder der Sinn der Sache ist, dass Gott über die Einhaltung des Bundes der Israeliten mit den Gibeonitern wacht, obwohl sie auf so eine verführerische und blöde Art und Weise zustande gekommen ist. Summa summarum, unsere große Frage: Was ist jetzt eigentlich mit den Gibeonitern? War das gut, war das schlecht? Auf der einen Seite ist es erstaunlich, dass Gott manchmal aus reiner Gnade auch aus den Fehlern seines Volkes erstaunliche Dinge macht. Die Gibeoniter treten oder finden wir wieder in Nehemia Kapitel 3. Nehemia ist viele, viele hunderte Jahre später, nachdem Israel ins Exil gegangen ist, aufgrund ihres Götzendienstes. Und dann heißt es, gibt es so eine Beschreibung, wer Jerusalem wieder aufbaut, gibt eine Beschreibung, wer aus Jerusalem wieder oder wer aus Babylon zurückkommt nach Jerusalem und Jerusalem wieder aufbaut. Und so ganz nebenbei und eine ganze Menge Liste von Israeliten stehen unter anderem auch die Gibeoniter, die Schulter an Schulter mit den Israeliten stehen und Jerusalem wieder aufbauen. Das heißt, viele hunderte Jahre später, und es sind noch nicht mal alle Israeliten aus Babylon zurückgekommen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Also einige haben gesagt, ach komm, Babylon ist eigentlich auch ganz gemütlich. Aber die Gibeoniter haben Leidenschaft für Jahwe, sozusagen Anführungsstrichen, entdeckt, sind vollständig assimiliert worden, zumindest einige von ihnen in Israel, und sind Teil des Bundesvolkes geworden. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns nicht darauf verlassen und so sagen, na Gott wird schon irgendwie gut was Gutes draus machen. Ja? Aus allem Mist auch, den wir sozusagen versaubeuteln. Sondern die Sünde in dem Augenblick, nicht den Herrn zu suchen, hat dramatische Konsequenzen für die nächsten drei Folgen oder für die folgenden Generationen, aufgrund dessen, dass es drei Sünden im Buch Josua gibt, die besonders langfristige Wirkung haben. Das erste ist Achan in den zwei Kapiteln vor 9, in 7 und 8, der einfach das Wort Gottes nicht ernst nimmt und wo Gott sagt, es soll nichts genommen werden, nichts aufgehoben werden, einfach Kleider und Silber nimmt für sich selber, aus Konsequenz dessen die Stadt Ai nicht eingenommen werden kann, weil Gott sagt, es ist Sünde im Volk Israels, ich bin aber mit dem Volk nur, wenn das Gott sich heiligt und auch mir loyal folgt. Als Konsequenz daraus, die Kanaaniter hören, oh, die Israeliten haben Ai nicht eingenommen, jetzt werden die plötzlich nämlich mutig und sagen, die sind nicht unbesiegbar. Das heißt, es sind eine ganze Menge Schwierigkeiten und langfristige Folgen aufgrund der Sünde von Achan rausgekommen. Zweitens, hier hat man Gott nicht, hier an dieser Stelle, Josua Neumann hat Gott nicht gesucht, und später die Israeliten sind überschnell zufrieden, nachdem sie ein bisschen Land gekriegt haben und sagen, ach, eigentlich reicht mir das jetzt hier. Man muss nicht alles machen, was Gott gesagt hat. Wir müssen nicht wirklich das ganze Land erobern. Es ist doch eigentlich schon ganz nett hier. So die 140 Quadratmeter reichen mir vollkommen zu. Und sie nie, die Kanaaniter, so wie ihnen befohlen wurden, ganz aus dem Land vertrieben wurden. Und so hat man eben die große Dramatik, dass mit dem Ende von Buch Josua, wenn das Buch Richter angeht, das Buch Richter immer wieder den Konflikt mit dem Götzendienst da ist. Israel verfällt immer wieder in Götzendienst, weil natürlich unter anderem die Gibeoniter neben ihnen wohnen, die Gibeoniter weiter ihre Götzen anbeten, etc. etc. Und Israel dazu verleiten und zu sagen, komm, mach doch mal mit. Das heißt, dieser Fehler hier, Gott nicht zu suchen, hat große Auswirkungen auf das Volk gehabt. Was bedeutet das natürlich für uns heute? Naja, das ist ganz einfach. Braucht man immer, keine Ahnung, kein Raketenstudium. Die Idee natürlich dahinter ist, hinter dem ganzen Text im Vers 14 ist, sie sucht nicht den Herrn. Das heißt, Gott wünscht sich, involviert zu sein in unserem Leben, wie wir Leben gestalten. Es war eben nicht so, dass der Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hat, so ausgerechnet war, dass Gott gesagt hat, okay, pass auf, ich gebe euch die paar Gesetze und die Israeliten sagen, okay, gut, die Gesetze, die können wir halten und mal dafür bist du mit uns und gibst uns die ganz vielen tollen Sachen. Damit können wir das wunderbare Land einnehmen, wir machen ein paar Sachen für dich und dafür besorgst du uns sozusagen, dass es uns gut geht. Die Idee im Kern war, ich habe eine Beziehung mit euch. Die Idee dahinter war, ich will eingebunden sein. Die Idee dahinter war, ich möchte mich mit euch in eurer Mitte verherrlichen, dass ich nahe euch bin, dass ihr mich sucht, dass ihr mich konsultiert, dass ich euch Weisheit, Ratschlag, dass wir Leben miteinander teilen. Da ist mehr als nur einfach, wir machen das und du machst das für uns. Sondern Gott will gesucht werden. Und natürlich ist das heute, von uns heute auch nicht anders. Paulus schreibt im 1. Korinther 10, Vers 11, dass die Dinge, die den Vätern passiert sind, uns zur Ermahnung und zur Lehre aufgeschrieben wurden. Das heißt, wir sollen die Geschichte lernen und davon rausgehen und sagen, okay, wie lebe ich denn jetzt mein eigentliches Leben? Und natürlich das, was wir als größten Punkt mitnehmen, ist, Gott möchte, dass wir ihn suchen in der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Was bedeutet das praktisch? Ich glaube, man kann das Gott suchen, wenn es um Entscheidungen im Leben geht. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite kann man einfach nur sagen, ach, also pass auf, es sei denn, das Neue Testament schreit mich an und befiehlt mir ganz dringend, mache ich einfach, was ich will. Und auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist, bei jeder Kleinigkeit immer zu fragen, okay, Gott, was ist denn eigentlich dein Wille? Also das berühmte, der Christ fragt immer jedes Mal, welche Zahnpasta er kaufen soll. Und ich glaube, dass das sozusagen es gibt einen gesunden Mittelweg. Man kann nicht einfach nur sagen, dem Herrn suchen ist so oder so, sondern ich mache mal drei große Kategorien auf. Die erste große Kategorie ist, in gewissen Dingen hat Gott ganz klar und deutlich zu uns gesprochen. Und bei den Dingen brauchen wir Gott nicht nochmal zu suchen. Also wenn Gott gesagt hat, wenn du in einen Ehebund gegangen bist, ist dieser Bund permanent. So wie Nadja und ich uns am Hochzeitstag geschworen haben, Scheidung wird nie in Frage kommen, höchstens Mord. Ja, also das war nicht darum, weil wir irgendwie lebensmüde waren, sondern wir haben das gesagt, weil wir uns von vornherein entscheiden wollten. Es wird keine Option geben. Ja, wir werden uns definitiv alles, aber auch alles tun, um das zu vermeiden. Gott hat gesprochen, wenn du einen Bund gegeben hast, bist du loyal in diesem Bund verpflichtet, eine lebenslange Liebesbeziehung mit der anderen Person zu haben. Und wenn plötzlich, was weiß ich, Linda, Olga, Maria oder wie auch immer, aus der, keine Ahnung, beim Klassentreffen daherkommt und du plötzlich denkst, Mensch, jetzt kommt meine alte Jugendliebe oder wie auch immer, keine Ahnung, habe ich vielleicht doch die falsche Person geheiratet. Du brauchst überhaupt nicht Gott zu fragen. Ja? Du hast nicht die falsche Person geheiratet. Der ganze Gedanke, ja, dass irgendwie da was schiefgelaufen gegangen sein sollte bei deiner Heirat, ist vollkommen irre. Den braucht man noch nicht mal eine Sekunde lang drüber nachzudenken. Er ist nicht von Gott. Bei gewissen Dingen hat Gott klar und deutlich gesprochen, du brauchst überhaupt nicht zu fragen, was seine Meinung dazu ist. Seine Meinung hat er schon ganz klar und offen und deutlich gesagt. Die nächste Kategorie, immer mal sozusagen die auf der anderen Seite, ist die Kategorie, wo wir Freiheit haben. Wo es darum geht, Sushi oder Pizza, braune oder blaue Schuhe, ja, wie richte ich meine Wohnung ein, Naturbilder oder, keine Ahnung, Brücken und Hochhäuser von New York. Vollkommen egal. Gott sagt einfach, wähle einfach, mach einfach, was du willst. Ja, es gibt nicht bei allen Dingen, wo Gott sagt, ich muss aber wirklich in allem mitreden. Und manche Christen denken dann so und sagen so, naja, aber pass mal auf, Sushi oder Pizza, es könnte sein, dass ganz wichtige Lebensentscheidungen davon abhängen, ob Sushi oder Pizza. Weil stell dir vor, die Sushi-Zubereiterin da ist von Gott auserwählt mein zukünftiger Ehepartner. Ja? Und dann gehe ich zum Pizzamann. Ja? Und dann verpasse ich die für immer. Weil vielleicht irgendjemand von einer anderen Gemeinde die schöne Sushi-Zubereiterin sieht und ihr einen Heiratsantrag macht oder so. Ja? In dem Fall sagt Gott, ganz entspannend, ja, ich habe ja immer noch meine souveränen Fähigkeiten. Ich kann immer noch, obwohl du es gar nicht merkst, so in deinem Leben wirken und wandeln, dass wenn du plötzlich früh aufwachst und denkst, Mensch, ich müsste eigentlich sollte ich heute mal Pizza essen, ja? Und Gott will aber, dass du die Sushi-Zubereiterin kennenlernst, dann hat er Mittel und Wege. Ohne dass du ihn fragst, um 10 Uhr plötzlich deinen Geschmack zu ändern und du sagst, Sushi ist heute mal dran. Ja? Gott kann das, ja? Und wir sollen in diesem Augenblick, dürfen wir ganz fröhlich, frei entscheiden, die Art von Jeans kaufen, die Art von Hemden und Hosen, wie immer wir wollen. Gott hat da schon seine Wege, wenn er irgendwie was will, dass wir irgendwo da ankommen oder so, uns souverän zu lenken und zu leiten. Und die dritte Kategorie ist die Kategorie, wo Gott möchte, dass wir ihn suchen. Das sind so Sachen wie, wie lebe ich meinen Ehebund aus? Wie erziehe ich meine Kinder? Welchen Platz habe ich in der Gemeinde? Wie lebe ich Christsein im Beruf aus? Da geht es um Weisheit, zu Gott zu fragen, wie willst du, dass wir deine Werte, die du direkt gesprochen hast, wie wollen wir sie umsetzen im Alltag? Und da kann ein prophetisches Wort mal eine der Möglichkeiten sein, ist aber nicht die einzige, wie Gott zu uns spricht. Sondern in den allermeisten Fällen, glaube ich, was Gott möchte, ist, dass wir sein absolut zuverlässiges und vertrauenswürdiges Wort nehmen und damit ringen, es hin und her bewegen, uns gegenseitig zu fragen, wie wenden wir das, was Gott in seinem Wort gesprochen hat, in unserem Alltag an. Und ich glaube, Gott verherrlicht sich in diesem Augenblick in unserer Abhängigkeit von ihm, indem er uns dann mit Rat und Tat zur Seite steht und unser Leben lenkt und leitet, so wie das für ihn wohlgefällig ist, und er uns auch bewahrt, dass wir in böse Fallen tapsen. Und das Interessante ist eben, dass Gott mag es, in unserem Leben dabei zu sein. Er freut sich, unsere Hilfe in diesem Augenblick zu sein. Er verherrlicht sich in unserer Abhängigkeit von ihm. Gott hat das ganze Universum so geschaffen, dass in allen Dingen wir von ihm abhängig sind. Also wir atmen seine Luft und trinken sein Wasser. Das heißt, da können wir nichts dazu tun. Er hat es gegeben. Das Einzige, was wir nehmen oder was wir machen können, ist zu nehmen und sagen, vielen Dank, fühlt sich schön frisch an. Wenn es um Erlösung geht, verherrlicht sich Gott, indem wir komplett abhängig sind von ihm. Er sagt, Christus hat alles für dich gemacht. Und alles, was wir machen, ist, wir kommen zu ihm und sagen, oh ja, du bist meine einzige Hoffnung, ich liebe dich, lieber Jesus. Und Gott sagt, ich habe euch meinen Sohnen gern gegeben, nimm ihn dankbar für dich an. Und so geht es auch, wenn es darum geht, Gott in unserem Leben zu haben, ihn zu suchen und ihn zu fragen, was möchtest du in meinem Leben? Gott verherrlicht sich in unserer Mitte, indem er sagt, ich bin gern euer Ratschläger, euer Ratgeber, der euch nahe ist. Zweitens, und damit sind wir schon fast an der Zielgerade. Was wir gesehen haben, wenn es darum geht, sind wir auch verführt, hinters Licht geführt zu werden. Ja, besonders, wenn Hochmut vor dem Fall kommt. Warum die Israeliten so eingelullt worden sind, war aufgrund dessen, dass sie immer wieder gehört haben, ihr könntet souverän sein, wir sind eure Sklaven. Das hat ihre Nase ein paar Zentimeter zu weit nach oben gehoben. Und sie haben nur noch an ihre eigenen Chancen gedacht, anstelle Gott zu suchen. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir Gott nicht mehr brauchen und wo wir nicht mehr abhängig von ihm sind. Das Ziel des Christentums ist übrigens nicht, dass wir geistliche Helden aus uns oder geistliche Helden heranziehen, die aus uns heraus dem Herrn selber etwas zu beweisen. Wir sind immer abhängig von ihm. Wir brauchen ihn. Ich habe als Christ, und man kommt jetzt so langsam in das Alter, wo man manchmal so ein bisschen zurückgucken kann und reflektieren kann, wie das denn früher so war. Wie oft habe ich als Christ andere Christen angeguckt und habe gedacht, so was Laues, das würde mir nie passieren. Ja, so niemals nie würde ich solche faulen Kompromisse machen. Und Jahre später merke ich, dass ich aber auch nicht wirklich gegen eine Versuchung immun bin aus mir heraus, nur weil ich irgendwie besser bin. Sondern was immer mir gelingt und was immer uns gelingt, wird immer die Gnade Gottes sein. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Ich gucke auf unsere Gemeinde und ich bin unwahrscheinlich dankbar für unsere Gemeinde. Ach, wir sind gut auf dem Weg, denke ich. Nicht alles perfekt, das ist schön, so, also nicht alles perfekt ist, da hat Gott noch ein bisschen Möglichkeiten zu hobeln und zu feilen. Im Großen und Ganzen gucke ich unsere Gemeinde an und sage mir, oh, ich fühle mich hier so wohl und super, dass wir gewachsen sind, es ist super, dass wir groß geworden sind, aber der Herr bewahre uns davor, dass wir denken, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, damit wir heute dastehen, wo wir dastehen. Der Herr bewahre uns davor, dass wir denken, das liegt an uns, dass wir so eine schöne, harmonische, große, wachsende Gemeinde sind. Wenn es nicht die Gnade Gottes ist, kommt morgen ganz einfach sowas wie Corona und zerlegt aber mal so schwuppdiwupps in wenigen Wochen eine ganze Gemeinde. Es ist die Gnade Gottes, die uns bisher hergebracht hat. Und es ist in Abhängigkeit von der Gnade Gottes, dass wir mit ihm weitergehen. Und drittens Kompromisse, ganz zum Schluss Kompromisse. Natürlich, was wir hier sehen, ist, es wäre schön, wenn wir Kompromisse vermeiden, beziehungsweise gleich am Anfang korrigieren. Die Versuchung der Täuschung ist auch für jeden von uns da. Und wir als Christen sind immer gefragt, was sind gute Kompromisse und was sind faule Kompromisse? Und das musste ich auch so ein bisschen lernen. So in meiner jugendlichen Sturm- und Drangzeit habe ich immer gesagt, keine Kompromisse. Also no compromise. Immer so radikal wie möglich. Und im Laufe der Jahre habe ich aber einige schräge Christen kennengelernt, die hinter keine Kompromisse verstehen. Es geht immer nur nach meinem Willen. Kein Kompromiss. Weil sie denken, dass ihr Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt, in perfekter Harmonie. Das hat aber nichts mit Kompromisslosigkeit zu tun, sondern das ist einfach nur Sturheit. Das heißt, es gibt einen ganz feinen Unterschied. Ganz oft sind wir natürlich als Christen dazu aufgefordert, in Kompromiss zu suchen. Wir müssen mit Kompromissen leben. Wir müssen uns immer hinterfragen und sagen, muss es denn wirklich immer so sein, dass mein Wille geschieht? Also ich hätte das gehofft, dass es im Ältestenteam so ist. Ja? Aber es gibt ganz oft, wenn man so ein bisschen Mäuschen spielen will, die Situation, wo alle, wie viel sind wir jetzt, 14? Wo alle 14 von uns, alle denken, wir wissen, was der Herr will. Da soll es lang gehen. Und dann muss man miteinander ringen und muss man manchmal fragen, ist das jetzt wirklich der Wille Gottes oder ist das meine Präferenz? Muss das wirklich so sein, wie ich das will? Oder kann ich sagen, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders, ich verstehe aber, warum du das so und so willst, ich unterstütze dich. Und manchmal, das haben wir auch schon als Ältestenteam gehabt, hat der eine oder andere gesagt, Leute, das ist mir so wichtig, ich glaube, hier hat das Wort Gottes reingesprochen, an der Stelle sollten wir keine Kompromisse machen. Und dieser Prozess, der ist nicht ganz so einfach und der ist komplex, so herauszufinden, auf der einen Seite als Christ zu sagen, no compromise, keine faulen Kompromisse, aber das eigene Ego zurückzustecken und zu fragen, wann kann ich manchmal, oder man muss sich auch manchmal meinen Willen aufgeben und den Willen von anderen Menschen, weil er auch gut ist, sozusagen Raum geben. Wie wollen wir, oder was ist der beste Schutz, nicht in das Licht geführt zu werden? Auf alle Fälle Nummer eins ist, wir dürfen Tschüss sagen dem Gedanken, dass wir immun gegen Täuschung sind. Wir sind nicht immun gegen Täuschung. Jeder von uns kann aber sowas von gewaltig in das Licht geführt werden. Es gibt viele Dämonen, die total real sind, die vielleicht nicht so nett sind wie du, aber tausendmal schlauer sind als jeder von uns. Verführt zu sein, ist ganz einfach. Wir müssen Tschüss sagen, wenn wir nicht verführt werden wollen, dem Stolz, der sich dem Erfolg einstellt oder der dem Erfolg herkommt, weil der Stolz macht uns immun dagegen, Gott zu suchen und seinen Ratschluss zu finden. Nummer drittens, wir dürfen Tschüss der Einstellung sagen, ich kann das alleine, ich weiß, wo der Hase langläuft, sondern wir müssen sagen, wir werden nicht aufhören, dich zu brauchen, Gott. Wir werden nicht aufhören, unser ganzes Leben lang uns von dir abhängig zu machen und zu sagen, wir brauchen deinen Rat, deine Nähe, deine Hilfe. Und Gott freut sich über diese Einstellung, weil er verherrlicht sich in unserer Mitte, indem er das gibt, wonach wir uns sehnen, nämlich uns nah zu sein und unser treuer, verlässlicher Ratgeber zu sein, in guten und in schlechten Zeiten. Amen und Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.